Kennst du das, wenn dir richtig was schwer im Magen liegt?
Meinst du jetzt das Ergebnis gestern oder?
Wir waren gestern beim Griechen. K1, K2 und Lisa so. Wollten unbedingt zum Griechen. Und jetzt pass auf, dann habe ich mir vorher vorgenommen, weil ich mich nicht mehr immer so vollfuttern will. Na, du nimmst mal was Leichtes. Ist dann aber doch bei einer Lammkrone gelandet. Dazu.
Leichter geht's ja kaum.
Ja, das geht aber noch. So, dazu nur wenige Rosmarinkartoffeln und gegrilltes Gemüse. Das ist ja super. Aber das Problem ist, K1 und K2 wollten natürlich schon mal vorneweg unbedingt das Pita-Brot haben. Das geht ja nicht ohne Knoblauch und nochmal einen ordentlichen Eimer voll Tzatziki. Überraschenderweise habe ich dann da mitgemacht. Dann stand auf der Karte original griechisches Bier, Mythos, weißt du, das berühmt-berüchtigte Mythos. Das hältst du natürlich Lisa unter die Nase und schwupp atmet sie es ein. Und ich habe mitgemacht. So, dann habe ich, und das ist, glaube ich, mein Fehler gewesen, vielleicht kannst du mir das erklären. Ich habe dann
nachdem, wie er die Schuld bei allen anderen sucht. Ja, die Mädels wollten das Pita-Brot.
So, pass auf, und dann habe ich.
Lisa wollte das Bier.
Und dann habe ich das, die Reste, als die anderen satt waren und noch ein paar Sachen auf dem Teller bei sich hatten, das habe ich alles aufgegessen. Ja.
Super. Ach so, ja, das ist ganz leichte Kost für den Magen. Hinten raus dann ich, noch mal eine halbe Gyrospfanne von K1.
Die isst kein Fleisch.
Ah, stimmt, die ist ja Vegetarierin, ja. Richtig.
Pass auf, und dann habe ich zu Hause zur Feier des Tages, nachdem ich mich schon wie so ein Ballon gewühlt habe, noch eine halbe Tüte Erdnussflips gegessen.
Ja.
Und genauso fühle ich mich jetzt gerade.
Du bist wirklich ein Amateur, aber wann warst du denn da? Dann eher nachmittags. Du hast ja wohl das Spiel zu Hause 18
Uhr,
geguckt.
Oder 18.30 Uhr hatten wir den Tisch. 18.30 Uhr hatten wir den Tisch. Du, pass auf, da können wir auch dann eigentlich einsteigen, weil heute ist ja EM-Special. Erstmal schön, dass es euch alle da draußen noch gibt. Schön, dass es dich auch noch gibt, Florian. Und dann würde ich sagen, lassen wir einen der meistbeschäftigten Moderatoren im deutschen Privatfernsehen ganz kurz zu Wort kommen, um uns
andere
dann...
Andere nennen ihn... Den einen größten der größten Künstler unserer Zeit.
I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm. Oh,
Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Ja, dann gleich Frankreich, Deutschland.
Aber also erstmal, wir haben natürlich wirklich kein gutes Timing gehabt, ne? Die Leute haben sich alle beömmelt, unsere Pause geht los und die Welt bricht in sich zusammen. Lemgo holt den Pokal, Iris Tennis, Motorsport, ach, es war einfach alles, ne? Aber ja. Gut, das war jetzt dann mal so.
Ja, aber das nennen erfahrene alte Hasen Work-Life-Balance und die muss auch sein. Und uns gibt's ja jetzt kommenden Montag schon wieder. Das vielleicht schon mal vorneweg. Ich hatte überall angekündigt, 20.06., Tag nach dem Portugal-Spiel. Wir machen's an unserem etatmäßigen Erscheinungstag Montag dann. Aber heute, es ist immer so schwierig, von heute zu sprechen. Also wir zeichnen
die Leute
heute.
Verstehen das doch. Wir zeichnen am Spiel heute nach dem Deutschlandspiel so, auf, gegen Frankreich.
Jetzt, weil du ja einer der größten wirklich und bestgeschulten TV-Analytiker im deutschen Farbfernsehen bist. Wie bewertest du das denn, was wir da gestern gesehen haben bei Frankreich gegen Deutschland?
Ja, ich finde, vieles hat gut funktioniert, hatte ich das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, vieles von dem, was Deutschland machen wollte, hat funktioniert. Frankreich hat Deutschland aber auch einfach spielen lassen. Denen war das herzlich egal. Und das Brutale ist halt, dann drücken die einmal so punktgenau nach der 15. Minute mal kurz das Gaspedal durch, haben drei Riesenchancen, gehen mit 1-0 in Führung. Dann muss Deutschland noch mehr kommen, was Frankreich ja eh nicht stört. Also die haben ja kein Interesse so am klassischen Dominanz-Ballbesitzspiel offensichtlich. Naja, und dann hinten raus, ich weiß nicht, da war ich, ich kann es auch ein bisschen verstehen, aber da war ich dann nicht so ganz bei Toni Kroos zum Beispiel, der gesagt hat, ja hier, aber Abseits zählt ja schon, ne? Ich finde trotzdem, auch wenn es war nah dran am 2-0 und 3-0, waren die Franzosen zweimal sehr nah dran. Und deswegen finde ich trotzdem, das war ein Unentschieden wäre nicht verdient gewesen für Deutschland, finde ich. Ich fand Frankreich schon deutlich gefährlicher, einfach vorm Tor.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport. Ja,
weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nein. Und jetzt kommst du.
Nimmst da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Ja. Ja, gibt's ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt's jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt's alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Ja, ich habe mich heute mal, weil ich weiß, mit welch herausragendem Sportjournalisten ich es hier zu tun habe, vorbereitet. Und ich habe auch sehr viel gelesen und ich muss echt sagen, also wir klammern jetzt mal all das aus.
Wir holen
aus.
Gar keinen Gast rein heute. Also weiß ich überhaupt nicht, von wem du sprichst.
Von dir. So, pass auf. Und jetzt ist der Punkt, ich klammer all das aus, wenn die Leute sagen, boah, erbärmlich und grottoid. Ich klammer aber auch das aus, was von Spielern kommt, die dann sagen, ja, wir waren auf jeden Fall auf Augenhöhe und ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen. Das sind zwei Bereiche, die du, glaube ich, wegnehmen kannst. Die jetzt wieder draufhauen, das sind die, die immer meckern und die vielleicht sogar ein bisschen drauf warten, dass die Mannschaft, habe ich die Mannschaft gesagt? Gut, das passt ja auch. Ja, es passt ja grammatikalisch.
Ja, aber aber es ist witzig, wie schnell man gleich zuckt, ne?
Ja. Also das finde ich ja eh nicht gut. Du weißt, wie kritisch ich den großen Turnieren der Mannschaft und dem Drumherum gegenüberstehe. Aber denen jetzt da das auszuwünschen, damit sie ordentlich Lack kriegen und mal ins Grübeln kommen, völliger Quatsch.
Wirklich, so
und
genau geschrieben an der einen oder anderen Stelle.
Naja, also Schmizo, da musst du ja noch nicht mal, das kannst du ja interpretieren. Es gibt ja genug Leute, die dermaßen vom Fußball die Schnauze voll haben, dass sie auf sowas warten. Egal, das klammern wir aus und das ist ein Beteiligter. Unter dem Eindruck, dass Frankreich jetzt auch nicht 10 Hochkaräter hatte und noch nicht mal 5 ohne Abseits zumindest.
Das ist der Punkt, ne? Rein in der Statistik hatten sie natürlich wahnsinnig wenige Chancen, weil in die Statistik zählt Abseits nicht rein, weil es ja kein reguläres Tor sein kann. Ich finde, vom Gefühl her gehört es aber trotzdem ein bisschen dazu, weil das ja nur nicht 3 Meter Abseitsstellungen waren, sondern es war schon auch mal richtig knapp.
Ja, für mich war es im Bereich von dem Tor. Das war übrigens zwar unglücklich am Ende für Hummels, da kann der gar nicht viel machen, aber in der Entstehung, und wir werden ja gleich sicherlich noch über Paul Pogba sprechen, dieser Chip von Pogba mit dem Tempo, ist ein Chip und der hat trotzdem genau, also ein sehr flüssig, ordentliches Tempo.
Mit da, den Ball gespielt.
Genau.
Ne?
Und den musst du erstmal in der Situation so dahin spielen. So, da ist ja auch gestern schon viel zu gesagt worden, auch wie die Deutschen sich bei dem Einwurf verhalten haben. Ich würde erst noch so ein bisschen generell bleiben. Ich habe, als das Tor für die Franzosen fiel, eine Vorahnung gehabt, das kannst du mir wirklich glauben, kannst Lisa fragen. Ich habe gesagt, das war's. Das war's.
Ja?
Ja, weil, und das hat sich übrigens bestätigt, es gab diese eine Gnabry-Chance, der hätte richtig richtig schön sitzen können. Übrigens auch gut, dadurch, dass er den direkt auf den Boden schießt und der so eine Kurve kriegt. Wenn das 2 Meter weiter hinten ist, genau die gleiche Abnahme, genau die gleiche Flugkurve, senkt er sich unter die Latte und das ist das Tor. Das war für mich
keine Chance.
Das war für mich aber die einzige Chance. Das war, glaube ich, Anfang zweiter Halbzeit oder war es noch in der
Ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube auch, es war zweite Halbzeit. Es gab noch diesen Müller-Kopfball relativ nah nach dem Tor, aber den hat mich auch nicht so gefährlich gesehen, weil der eher so parallel zur Grundlinie wegfliegt. Ich bin da auch bei dir. Das von Gnabry war wirklich, das war das Sahnestück.
Ja, und jetzt kommen wir zum Punkt. Und da unterscheiden wir beide uns ja. Das mag jetzt wieder, also es ist natürlich großartig, was die Franzosen da spielen im Mittelfeld. Das ist schon, also gefühlt ist immer schon einer da. Ja, also Kanté ist ja irre, Pogba. Was macht der eigentlich, Schmizo? Du bist ja Fachmann der Premier League. Was ist eigentlich mit dem und Manchester United
jetzt
so
hat der
komplett
Kramer
schief?
Ja auch gesagt. Naja, man muss sagen, der Spiel, also der spielt manchmal genauso gut auch bei Manchester United. Das muss ich schon einmal deutlich sagen. Es ist jetzt nicht so, als würde der nie so im Trikot von Manchester spielen. Der hat da auch seine großen Momente. Es ist halt, wie gesagt, das konntest du ja nicht lesen. Ich habe das gestern in einem Tweet mal versucht zusammenzufassen. Es ist halt bei ihm immer so, wenn der mal so einen Tag wie gestern Abend hat, dann denkst du dir, ja, gute Nacht. Da kann ja niemand was tun. Was willst du denn gegen diesen Menschen machen? Der ist doppelt so breit wie alle anderen Mittelfeldspieler. Im Zweikampf kriegst du ihn damit eh nicht zu fassen. Und dann hat er noch Technik, Auge und alles hat er. Und wenn man den einmal so gesehen hat, denkt man sich halt immer, wenn er nicht so spielt, ja, der hat keinen Bock heute. Der hat keinen Bock. Dabei,
pass auf.
Auch ein paar Schwankungen, so. Aber
ja,
es stimmt natürlich.
Aber schon extremen Schwankungen.
So ist es. Es ist so, dass der, der für das, was er für eine Präsenz haben kann, ohne sich übermäßig anzustrengen, taucht er halt manchmal so ab, dass man einfach nur dran verzweifelt.
Aber ich sag dir noch was. Er hat natürlich auch mit Rabiot zum einen und vor allem mit N'Golo Kanté hat er natürlich da noch 2 um sich rum. Also Kanté, wobei Rabiot hat gestern übrigens auch geil, auch richtig geil gespielt übrigens. Der geht halt unter dem Radar, weil er eben neben diesen beiden, also neben dem Enfant terrible Pogba und dem nettesten Fußballer auf diesem Planeten, wenn man den Leuten, die ihn kennen, glauben darf, da kannst du natürlich nur untergehen. Aber das ist schon ein Dreier-Mittelfeld. So, das war aber doch Schmizo, stopp, bitte. Ich habe mich vorbereitet.
Ja, Moment, jetzt lass mich. Aber ich finde, weil du genau bei dem Punkt, weißt du, ganz witzig. Das war mein erster Gedanke, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ja, scheiße. Natürlich, Löw hat das ja auch so erklärt, natürlich können da ab und an mal die Innenverteidiger einer von den dreien rausstreichen. Aber der Griezmann wird sich ja auch mal fallen lassen. Wir werden doch immer ein Mann weniger im Zentrum sein. Und witzigerweise sagt 2 Stunden nach dem Spiel, oder wie lang es war, ich weiß gar nicht, bei Markus Lanz war das der erste Satz von Ewald Lien. Und ich habe mir auch genau das gedacht. Und du weißt, ich bin nicht so, dass ich sagen würde, ah, das hätte ich viel besser gewusst als der
Löw.
Nein, bin ich. Du bist ein Idiot.
Manchmal.
Du bist ein Idiot. Ich war wirklich überrascht.
Hast du gerade gesagt, ich wäre ein Idiot?
Entschuldigung, du bist ein liebevoll gemeint ein Trottel.
der alte trottelige Opa.
Ja, genau so. Ich habe mir schon gedacht, ja, ist ja schön und gut. Weißt du, wenn da immer einer der Innenverteidiger gegen eben diese drei, nehmen wir mal die Wechselspielchen, Müller lässt sich mal fallen, Griezmann lässt sich, nehmen wir das mal raus, nur das Mittelfeld. Ganz simpel gedacht, stehen da einfach diese drei, Pogba, Kanté, Rabiot gegen Groß, Gündogan, fertig. Und dann verstehe ich halt nicht, wenn der Plan schon sein muss. Ja, dann muss immer einer der Innenverteidiger rausstechen, um das aufzuheben. Das haben die gut gemacht. Aber da frage ich mich ganz banal, klappt das denn nicht einfach besser, wenn man sagt, dann spielen wir gleich Viererkette und ein gelernter Mittelfeldspieler macht da noch mit und macht den Job und muss nicht immer rausstechen, was immer eine Gefahr ist. Das habe ich einfach grundsätzlich von der Systematik nicht verstanden, was die Idee dahinter war, weil dass dieses Dreier-Mittelfeld kommt von Frankreich, war sehr absehbar.
Ja, ich weiß nicht, ob du meinem Insta-Kanal Buschi Buschmann bei Instagram folgst. Ich hatte ja...
Das ist eine Frechheit. 12 Minuten nach Start, ja, Entschuldigung.
Ich hatte eine 4-3-3-Aufstellung tatsächlich mir gewünscht, aber ja,
ich auch.
Aber jetzt pass auf, da gab's ja einige. Ich hatte übrigens Goretzka in der Startelf, der war gar nicht im Kader.
Ja, da habe ich mich auch gewundert. Da
ja, weil ich gehört hatte,
nicht der Einzige.
Ja, pass auf, ja, weil es gab ja die Nachricht zwischendrin mal, ohne Beeinträchtigung trainiert er, ist durchaus möglich, dass er spielt. Und dann war das natürlich so ein bisschen, war der Wunschvater des Gedankens, weil der wäre natürlich, du hast Pogba angesprochen, seine Physis. Wenn wir einen haben in der deutschen Nationalmannschaft, der da mithalten kann, ist das Leon Goretzka. So, das wäre mein Wunsch gewesen. Und es gab ja einige, die auch
aber
gesagt
haben. Aber es wäre ja auch mit Can gegangen.
Ja, bei Can denke ich immer.
Aber auch mit Neuhaus gegangen.
Ja, Schmizo, bei Can denke ich immer an Champions League-Spiele von Borussia Dortmund in dieser Saison und bekomme so ein bisschen flaues Gefühl. Ich wollte aber in eine andere Richtung
ja,
noch.
Sorry, ja, jetzt machen wir weiter. Das war's.
Nee, alles gut, alles gut. Also, es gab ja diese Stimmen und das ist ja auch völlig nachvollziehbar mit diesem 4-3-3. Ich habe dann gedacht, ja, aber wenn es denn funktioniert, was die Idee ja von Löw wohl war, diese eine Überzahl über die Außen zu kreieren.
Ja.
Ich fand übrigens, das mal zwischendurch eingeschoben, der beste deutsche Spieler war Robin Gosens. Fand ich tatsächlich, der hat ein super Spiel gemacht.
Ging so. Mir auch so.
So, Gosens über links und Kimmich kann das auch über rechts. Jetzt lassen wir mal außen vor, ob der im Zentrum gefehlt hat oder nicht. Wenn das richtig funktioniert hätte, etwas mehr, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Schmizo, Achtung, findet schon in wissenschaftlichen Arbeiten immer mehr Niederschlag. Die weichen Faktoren gepasst hätten, und das ist etwas, was ich zusammenfasse unter echten Glauben, echte Überzeugung. Das kann vielleicht nach den letzten Spielen, dem letzten großen Turnier nicht da sein, und das kann man auch nicht herbeireden. Das weiß ich nicht. Das können die Leute beurteilen, die dicht dran an der Nationalmannschaft sind. Aber ich glaube schon, dass das funktionieren kann, wenn du hinter die Kette kommst, wenn nachgerückt wird, wenn einer der beiden, ich weiß, wie gefährlich das ist gegen Frankreich, aber zumindest einer der beiden, das wäre für mich Gündogan gewesen, etwas mehr, etwas konsequenter nachrückt.
Muss, ja? Hat er ja bei City gezeigt dieses Jahr, dass er das kann.
Ich glaube, es war der Respekt da. Es war der Respekt da, wenn das schief geht, dann mit vor allem mit der einen Rakete vorne drin, wenn du tief gehen kannst. Ja. Über Mbappé sieht es scheiße aus für die deutsche Hintermannschaft.
Genau so ist es. Ja.
So, aber ich will nur sagen, jetzt, weißt du, das ist ja immer das Schöne am Fußball und wir könnten wahrscheinlich jetzt auch hier stundenlang philosophieren. Aber theoretisch, so völlig falsch war ja die Idee nicht. Aber, weißt du, du kannst eine Idee haben, du kannst sagen, genau das ist der Plan, den setzen wir um. Und dann ergibt sich aus einem Spiel eben nicht nur durch das Verhalten der Franzosen, sondern auch durch das eigene. Das sind diese weichen Faktoren. Eben doch lieber nichts riskieren. Nicht wieder, erinnere dich ans Auftaktspiel gegen Mexiko. 2018. Mhm. Nicht wieder in so einen Mist reinlaufen, weißt du? So.
Ja.
Und bei Frankreich hast du natürlich vor sowas noch viel mehr Respekt. Und da muss ich sagen, muss man echt extrem vorsichtig sein. Was mir aber schon, ja?
Aber ich, also ich, ich weiß nicht, weil also mir ging das grundsätzlich wieder mit dieser Grundordnung schon so, dass das die vorsichtige Auswahl war. Und weißt du, ich denke mir halt, das, was funktioniert hat, über die Außen zu spielen, muss man ja auch sagen, so natürlich hätten der Gosens und wer auch immer es dann rechts ist, ob es dann Ginter gewesen wäre als defensiverer Rechter oder ob er da auch den Kimmich hingestellt hätte als sehr offensive Rechtsverteidiger-Variante in der Viererkette. Der Punkt ist doch, was ist denn aus dieser Überzahl außen geworden?
Ja, nix.
So, weil Was noch am gefährlichsten war, war, wenn wirklich mal die beiden zur Grundlinie gegangen sind, aber selbst dann, du hattest einmal, waren wir uns ja einig, diese eine Flanke auf Gnabry, aber der kann das, aber ist ja auch nicht, das ist ja nicht sein Brot- und Butterspiel, so, Flanken abzunehmen, der braucht eigentlich auch den Ball am Fuß, Müller braucht den Ball am Fuß, Havertz ist groß, kann Kopfball, aber der ist ja jetzt auch, also im Vergleich zu Kimpembe und Varane ist er körperlich schon fast wieder schmächtig gefühlt. Weißt du, und so, diesen Ansatz habe ich nicht verstanden. Also, wenn du auf den Außen eine Überzahl schaffen und da gefährlich werden willst, dann musst du doch sagen, okay, da muss aber gedoppelt werden im Sinne von ein Rechtsverteidiger, ein Linksverteidiger und davor noch in einem 4-3-3 zum Beispiel ein Sané und ein Gnabry, die dort den Ball am Fuß haben. Es hatten ja gefühlt immer nur Gosens und Kimmich den Ball am Fuß, hatten keinen Helfer, so war ja das System, hatten drei Mann im Zentrum.
Aber Schmizo, ist das nicht.
Die konnten sich gegen die Franzosen gar nicht durchsetzen.
Aber ist dann das nicht eine Falschinterpretation durch die Spieler? Denn die Idee, sagst du ja gerade selbst, war eine andere und es wäre ja dann über, wie gesagt, ob es Havertz ist, ob es Müller ist, durchaus möglich gewesen, mit diesem System diese Situation zu erschaffen. Also ich meine, man kann ja, ich weiß das
auch, ob die nicht mehr hätten nach außen gehen müssen.
Das meine ich. Das alles im erweiterten Sinne auch weiche Faktoren, Überzeugung oder eben doch von allen für Kroos, Gündogan. Also das finde ich, hat man am Spiel gesehen, hat das auf jeden Fall gegolten und vielleicht auch für die Offensiveren. Du, keine Ahnung, da bist du und vor allem auch die rund um die Nationalmannschaft viel mehr Fachleute als ich. Also zu 1000%. Aber ich glaube, dass das immer. Jetzt kommt Lisa und guckt mich ganz böse an. Das macht mir schon wieder Angst. Sie stellt mir was für Steine im Magen hin. Ich kriege irgendwas. Was ist das?
Ein Uso.
Ah, da bin ich. Aber war das nicht mal in der Diskussion als irgendwie nicht so gut?
Was ist das denn jetzt? Also ich denke doch, Uso galt immer als sehr.
Ich sag's auch, der Herrchen von Barnabas hat mir auch geschrieben, zu wenig Uso sei das Problem wahrscheinlich.
Ja, man muss da schon ein Verteiler.
Lisa ist auch der festen Überzeugung. Aber ich wollte heute seriösen Sportpodcast machen. Es gab Kritik, dass wir hin und wieder zu sehr abschweifen. Das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal.
Ist das so? Wirklich?
Ja, zwei Leute.
Okay.
Die sollten wir aber nicht immer so abbügeln, wie du das normalerweise machst. So.
Häng das nur bei mir auf.
Wo waren wir jetzt? Ach so, ja, das Umsetzen.
Das Überzahl schaffen auf den Außen, ob das nicht auch die drei, die jetzt dort gespielt haben mit Gnabry und Havertz oder eventuell auch mal Müller, wobei der Müller treibt sich ja immer im Zentrum. Und Havertz ist eigentlich auch ein Zentrumsspieler. Der Einzige, der da wirklich seinen Naturell schon auch mal auf der Außenbahn hat, ist der Gnabry. So. Ja. Oder ja, Sané wenn man den gebracht hätte von Anfang an.
Ja, aber der scheint einfach, wie gesagt, ich glaube, dass ihm aufgrund seiner Körpersprache Ähnliches auf ihn zutrifft wie für Toni Kroos. Die Leute mögen einfach nicht diese Körpersprache. Ne? Das ist einfach so. Was auch immer dahinter steckt, das hörst du ja ganz oft. Und wenn der da wieder kommt, der ist so bocklos. Keine Ahnung. Ich will nur sagen, vielleicht müssen wir uns auch einfach mal darüber Gedanken machen, dass es nicht immer nur am System liegt, sondern auch an den Spielern und wie sie es umsetzen. So, und übrigens, der Gegner war der amtierende Weltmeister, von dem die meisten Experten sagen, Top-Favorit auf den EM-Titel.
Das geht mir übrigens auch genauso. Ich weiß, dass die nicht das beste Spiel gemacht haben. Für mich ist es trotzdem, wenn sie auf 100% laufen, die beste Mannschaft des Turniers, sogar mit ein bisschen Abstand. Auch wenn andere, Belgien sah sicher zum Beispiel besser aus. Ich habe die Engländer leider nur in der Zusammenfassung gesehen, aber die sind individuell auch granatenmäßig besetzt. Trotzdem, für mich steht Frankreich schon eine Nummer über allen anderen. Also wenn ich so eine Favoritenrangliste machen würde, würde ich wirklich so ein Tier One, da ist Frankreich alleine und danach kommen für mich alle anderen, wo für mich zum Beispiel England mit Abstrichen, Belgien, bei den Portugiesen bin ich mir nicht ganz so sicher wegen der Defensive zum Beispiel, aber so Mannschaften alle hingehören. Aber für mich ist das auch das beste Team. So, und natürlich hast du jetzt Druck, aber ein Unentschieden hätte ich sofort, also das war die ganze Zeit so mein Gefühl. Unentschieden würde ich sofort nehmen, wäre ein sehr gutes Ergebnis, weil du ja auch als Dritter noch.
Wäre aber in meinen Augen wäre es sehr, sehr schmeichelhaft gewesen.
Total, sehe ich
also
auch
weil,
so.
Weil pass auf, ich nenne dir jetzt mal zwei Szenen, wo ich gedacht habe, okay, das ist einfach, das ist übrigens, und darüber reden wir doch am Ende auf diesem Niveau, individuelle Klasse, die jederzeit so ein Spiel entscheiden kann. Kylian Mbappé. Das Abseitstor, wie der da gegen drei, die übrigens alle drei zugucken, keiner geht in den Zweikampf rein. Ja, wenn du 3-1 stehst, kannst du schon mal mit einem draufgehen, egal. Scheißegal, ob einer draufgeht oder nicht, wie der den macht ins Recht lange Eck gegen Neuer, ist unfassbar. Und für mich die Situation des Spiels, und das geht nicht gegen den für viele, ach so langsam Mats Hummels, der hat überhaupt kein schlechtes Spiel gemacht übrigens, aber dass der dem auf 15 Metern gefühlte 16 abnimmt.
Das ist irre, ne?
Hast du das Laufduell gesehen?
Und, übrigens, und diese Grätsche dann, das muss man ja auch sagen, ganz ehrlich, die, also man kann auch einfach sagen, es ist eine Weltklasse-Grätsche von Hummels, aber seien wir ehrlich, mein Gefühl ist, in 9 von 10 Fällen, egal wer der Innenverteidiger ist, egal wie gut der ist, gegen Mbappé ist das eine rote Karte und Elfmeter. Auch das war ja gefühlt fast nochmal ein Ding, wo man mit einem riesenblauen Auge davon gekommen ist. So.
Ja. Also ich habe auch gesagt, klar ist der Ball gespielt, aber so gemeinsam mit dem Bein, das er erwischt, erwischt er auch noch den Ball und anschließend nochmal richtig das Bein. Also da kann man durchaus Elfmeter geben. Damit will ich aber hier keinen Fass aufmachen.
Ach so, ja, aber genau, stimmt. Also da bin ich auch völlig bei dir. Ja. Für mich war es die richtigere Entscheidung, es laufen zu lassen, aber das ist auch keine Fehler. Also der ist wirklich sowas von nah an 50-50. Für mich ist er gefühlt so 60-40, kein Elfer vielleicht, aber also wenn der gegeben wird, kann der VAR den sicher nicht umdrehen. Ja. Sagen wir es.
Also Fakt ist für mich, die deutsche Mannschaft gehört für mich nicht in die Kategorie Frankreich. England habe ich auch nicht gesehen. Portugal habe ich mir in der Zusammenfassung noch angeschaut. Gut, übrigens bis 5 Minuten vor Schluss ist das Ding 0-0 und dann geht es dahin für die Ungarn.
Die haben sich ganz schön gemüht. Also das 3-0 verzerrt natürlich völlig. Ja. Das war eher gefühlt so ein 1-0. Ne? Also das war wirklich auf den letzten Drücker noch.
Aber Schmizo, Sie haben das. Sie haben das sicherlich mittlerweile auf etwas niedrigerem Niveau, zumindest was das Tempo betrifft. Aber Sie haben das, was Frankreich hat. Ihr Mbappé ist Cristiano Ronaldo. Weißt du, das sind so diese Faktoren, wenn du diese Spieler hast und da sei die Frage erlaubt. Und bitte, bitte, ich bin kein Hater der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber wer ist das auf dem Niveau in der deutschen Mannschaft? Wir haben, hey, übrigens auch Gündogan Kroos, das ist schon ein wunderbares Mittelfeld. Pack da noch Kimmich dazu, dann ist das herausragend. Aber wo sind die? Und jetzt kommen wir das, vielleicht das abschließend. Das, was mich so wirklich richtig enttäuscht hat, mal vom System abgesehen, Gefahr ausstrahlen, Ideen, tiefe Bälle, Spielwitz, Überraschungsmomente, wo war das? Nochmal, ich weiß, dass es gegen Frankreich ging, aber da bin ich ganz ehrlich, natürlich haben wir überragende Fußballer, auch ein Leroy Sané und ein Gnabry, was hat der schon alles gezeigt? Aber ist es das, was ein Mbappé gibt? Ist es das, was ein Ronaldo gibt? Ich hätte jetzt fast gesagt, was ein Lewandowski gibt, aber der hat bei den Polen gar nicht mitgespielt gegen die Slowakei, den haben die wohl übersehen. Die wussten nicht, dass sie den dabei haben.
Der hat mitgespielt, aber es kam nicht so viel dabei raus. Nee, aber das ist genau so. Also der gefühlt, wenn du allein mal überlegst, so wer
Lukaku,
ist
Lukaku.
Ja, genau. Die Belgier kriegen hoffentlich noch relativ heile den De Bruyne Ball zurück. Jedes dieser großen Teams, die Portugiesen haben für mich 6 Leute, wirklich, da frage ich mich nur, defensiv, okay, Ruben Dias, aber sonst, ich finde das, der Pepe, der ist ungefähr dein Jahrgang so. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob das funktioniert, aber jede dieser Mannschaften, die wir jetzt mal so in den Favoritenkreis da reingesungen haben, haben halt genau diese Leute. Und gefühlt, es ist ja nicht so, dass wir viel schlechtere hätten, nur wir haben viele. Wenn man so eine Einteilung, nimm die Kicker-Rangliste, gefühlt hat jeder so 1, 2, 3 Weltklasse-Offensive und wir haben lauter internationale Klasse, so ungefähr. Weißt du, so Schulnote 2 in Sachen Gefährlichkeit.
Pass auf, Schmizo. Jetzt spielt Sané von Anfang an gegen Portugal, macht 3 von diesen Robbentoren, wo er von rechts nach innen zieht und den mit links in den Winkel einknallt. Und wir sitzen beim nächsten Mal am kommenden Montag im Lauschangriff hier und sagen, naja, das war schon mal Löws erster großer Fehler, dass er Sané gegen Frankreich nicht verteidigt.
Ja, aber dann sei es so. Aber ich finde, der ist auch am ehesten der, der das Potenzial hat, genau sowas zu machen. Ne? Ja. Also denk allein auch mal dran, was geben dir diese Mannschaft, was geben dir diese Spieler in ihren Vereinsmannschaften? Ne? So ein Ronaldo gibt dir 20 bis 50 Tore diese Saison. Mbappé gibt dir immer 30 und so weiter und so weiter. Lukaku gibt dir immer 30.
Messi macht immer 20. Da habe ich mich auch gefragt, wo ist der denn? Naja, die spielen gar nicht die Argentinier bei der Europameisterschaft. Oh, jetzt driftet es doch ins Alberne ab. Ich würde gerne noch
Ich habe auch, weißt du, wer mir gefehlt hat in der Nominierung? Ja. Gabriel Jesus.
Ja, oder aber auch Marc Uth.
Nein, also, und guck dir
an,
stopp,
ganz kurz. Und jetzt hast du es. Nein, stopp. Stopp.
Nee, nein,
jetzt hast du es. Was denn?
Also, Müller. Unendlich viele Assists, aber auch so ein 10 bis 15 Tore Mann. Sané bei den Bayern bisher so ein 10 Tore Mann. Gnabry 10 bis 15 Tore. Die Tormaschine bei den Bayern ist halt Lewandowski. So, und das hast du jetzt auch in der Bundesliga, guckst dir an, Silva, Haaland, die ganzen Mega Budira, das sind alle die aus dem Ausland so und gefühlt der beste Spieler dieser Mannschaft, da gibt's ja die schönen Analogien, damals war ich noch zu jung, aber ich glaube allen, die das aufgeschrieben und gesehen haben, 96 war es Matthias Sammers Team, was den EM-Titel geholt hat. Ich habe schon das Gefühl, dieser Vergleich liegt sehr nahe und für mich ist das jetzt auch Kimmichs Team. Wenn ich mir einen rausnehmen müsste, ist das für mich der herausragendste Mann dieser Mannschaft. Aber der hat oft mit Wille Spiele entschieden, aber aus einer noch krasseren Überlegenheit der Bayern ja auch oft raus. So in die permanente Gefahr, wie die Bayern den Gegner bringen, da weiß ich halt noch nicht, ob Deutschland, also wie gesagt, gegen Frankreich ist ein bisschen geschenkt, aber ja, ich sehe ja die Chancen größer, dass sie das gegen Portugal und Ungarn vor allem dann
hin. Ist ja auch nicht Kimmichs Aufgabe und Rolle in erster Linie. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Ja, es wurde viel, aber das ist, weil ich Zeitzeuge bin. Es wurde viel vom Feuerkopf und Sammers Team gesprochen. Es ist ja leider wieder so typisch deutsch, aber was diesen Europameisterschaftstitel 96 tatsächlich ausgemacht hat, war was anderes, Schmieso. Das waren diese unfassbaren weichen Faktoren. Es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Dass die sich wirklich durch dieses Turnier mit Verletzungen geschleppt haben, mit wirklich einem Kampfgeist, sicherlich dirigiert von Matthias Sammer, aber auch ein Thomas Helmer, wie sie alle hießen, was die da abgeliefert haben und wie sich jeder, der dann kommen musste, da reingehauen hat. Das war das, was die Mannschaft ausgemacht hat. Und das ist übrigens auch das, wie diese deutsche Nationalmannschaft weit kommen kann, wenn der Spirit so ist, wie sie ihn beschreiben, aus dem Lager
Campo
da,
Bavaria.
Ja, genau. Dann ist das möglich, weil nochmal, Achtung, Portugal ist nicht Frankreich, ja, und Ungarn ist auch nicht Frankreich. Ja, wie soll ich es denn anders ausdrücken? Nein, also da geht schon was.
Ja? Wir können ja, also Portugal, weil das ja der nächste Gegner ist, wenn man so ein bisschen vorausschaut. Also ich finde, die Offensive, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Die müssen sich ja
wobei von Bruno Fernandes war nicht. Ich kriege übrigens immer so Aussprachenlisten zugeschickt von Leuten. Da steht übrigens auch teilweise ein Club. Also von Fernandes, so nenne ich den immer, war ehrlich gesagt erstmal in der ersten Halbzeit gar nichts.
So, und das ist ja genau das Problem. Wo ist der Mann am besten mit zwei ihn sichernden Spielern auf der 10? Portugal spielt es als 4-3-3. Da war er, glaube ich, rechter Achter, wenn ich richtig bin. Das ist für ihn schon mal deutlich schwieriger, weil er da auch hinten deutlich mehr zu tun hat. Da stößt so ein Künstler dann ja schnell an seine Grenzen. Und das ist für mich so ein bisschen sowieso. Die haben zum Beispiel Danilo Pereira vom PSG, die haben schon auch gute oder Renato Sanchez hat sich ja inzwischen auch echt wieder rangespielt an eine gute Klasse. Aber für mich ist schon die Frage, wie gesagt, also vorne, weißt du, da quillt es über. Diogo Jota, der bei Liverpool überragend spielt, Bruno Fernandes, der bei United überragend spielt, Ronaldo, Felix, den du immer aufstellst, João Felix, das kommende Versprechen.
Also er heißt übrigens wirklich Felix, ne?
Genau.
Nicht Felic oder so.
Genau.
Lass uns das, Schmizo, darf ich eine Bitte äußern? Ich weiß, du bist nicht zu bremsen. Du hast 2,5 Wochen keinen Lauschangriff gemacht. Du tauchst ein in die Fußball-Europameisterschaft. Du machst dich langsam vertraut mit technischen Feinheiten dieses Spiels. Aber lass uns das nicht zu intensiv machen.
Du hast ja recht, nur kurz.
Wir haben Montag schon wieder, Moment. Und denk dran, ich habe noch 2, 3 Dinge, wo ich ganz, ganz große Fragezeichen habe. Die möchte ich noch kurz ansprechen. Zum Beispiel, ehe wir zum bewegendsten Moment der ersten Runde bei der Europameisterschaft kommen. Aber wann haben denn die Spanier gegen Finnland gespielt?
Ja, da habe ich mich, meine Güte, das war meine Autovervollständigung. Ich hatte wohl irgendwann mal Spanien, aha, Finnland, also weißt du, du gibst halt was ein und dann schlägt der dir eine Vervollständigung
aber
vor.
Weißt du, was das Problem ist, Schmizo?
Oder dein Handy kann es machen. Und ich hatte mich darauf verlassen und dann auch gemerkt, hoppala.
Und das, du weißt ja, dass ich nicht mehr bei Twitter bin und ich bin jetzt gerade, wobei, naja, solange wir nicht kommentieren, kriegen wir auch nicht auf den Sack, aber das, was da wieder zum Fußball und zur wahrscheinlich auch Berichterstattung geschrieben wird, ich bin froh, dass ich nicht mitkriege, aber an manchen Dingen komme ich nicht vorbei, weil die Lauscher mittlerweile Screenshots von deinen Tweets machen und mir zuschicken.
Lass
und
das.
Es kommt dazu einfach nur, darüber wird aber hoffentlich zu reden sein. Und weißt du, das wäre mir jetzt noch egal, aber wir werden später noch 1, 2 andere Sportarten ganz kurz thematisieren. Da hatte ich dann wirklich große Fragezeichen. Dazu aber später mehr. Das ist ein sogenannter Cliffhanger in diesem Podcast. Den da hat der Schmizo, hat da noch. Ja, ich werde es den Leuten sagen. Aber ich würde nie den Finger in die Wunde legen, weil ich einfach jemand bin, der gönnen kann. Und ich gönne dir die Freude am Twittern, am Beruf. Es ist alles gut. Aber darf ich noch ein Thema ansprechen, was mir auf der Seele liegt?
Ja.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass die irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den 3-Kugel-Trimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro. Und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen.
Und es wird ja auch auf der Seele liegen, auch da sollten wir nicht all das wiederholen, was alle geschrieben und gesagt haben, aber Gott sei Dank ist die Nummer mit Christian Eriksen gut ausgegangen. Ich saß auf dem Spinningrad, hab gar keinen Fußball geguckt, ich hab wirklich gedacht, Dänemark, Finnland, du kannst mir mal den Schuh aufblasen, hab meine Serie weitergeguckt, dann aber, wie das so ist, ne, doch aus Neugier mal rüber und schalte rüber, da holt der Kehr gerade, sorgt dafür, dass die Mannschaft sich rund um einen für mich da noch am Boden liegenden Spieler stellt, der behandelt wird, und ich denk nur, ach du Scheiße. Ich habe übrigens im ersten Moment gedacht, da war ein Attentat oder so. Weil ich hörte dann den Kommentar, sowas hat es noch nie gegeben. Und ich dachte, ach du Scheiße. Und dann kamen die Ereignisse. Ich sag dazu nur meine 2-3 Cent und dann darfst du. Im Nachhinein, Marca schreibt, wir haben schon einen Europameister, die Ärzte, absolut. Überragende Reaktion des Schiedsrichters, der sofort geschnallt hat, da ist was, sofort das Zeichen gegeben hat, ab hier auf den Platz. Und der Held dieser Europameisterschaft, der MVP, jetzt schon, egal was noch passiert, ist Simon Kjær, was der alles gemacht hat. Ein sehr guter Freund von Eriksen. Stabile Seitenlage, Zunge gerichtet, dafür gesorgt, dass die Mannschaft das alles sichtdicht macht. Dafür gesorgt, dass die Freundin von Kjær in den Innenraum durfte, hat sie getröstet. Also mehr geht nicht. Jetzt kann man sagen, naja, von einem Freund kann ich das auch erwarten. Wir reden von einer Situation, die man keinem wünscht und die, auf die keiner vorbereitet ist. Was ein geiler Typ. Und Gott sei Dank ist Christian Eriksen, soweit man jetzt beurteilen kann und was man für Nachrichten bekommt, wohlauf auf dem Wege der Besserung. Und ich hoffe auch, dass er wieder Fußball spielen kann, dass da kein schwerer Herzfehler vorliegt. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber natürlich du noch mit deinen Empfindungen.
Ich habe das auch nicht gesehen. Ich war da unterwegs. Ich habe das gelesen und als ich dann später heimgekommen bin, habe ich halt die Spiele danach geguckt und dann kam auch nochmal eine Zusammenfassung und für mich war das so krass, dass ich heilfroh bin, das nicht live gesehen zu haben, weil das es ist halt einfach alles leichter erträglich, wenn du weißt, wie es ausgegangen ist für den ersten Moment. Also, dass du zumindest mal weißt, der wurde sicher ins Krankenhaus gebracht und wird jetzt untersucht und so, weil das war, ja, ich habe das dann gestern noch mal kurz ausführlicher bei Lanz gesehen, wie Bela Reti dann so völlig entgeistert sagt, ey, der kriegt jetzt Herzdruckmassagen. Der kriegt hier Herzdruckmassagen und ich weiß gar nicht, da wär's bei mir, glaube ich, schon völlig aus gewesen. Also, ich fand, dieses ich kann das gar nicht, aber dieses Bild, wie der da liegt und
Gott sei Dank ist das, die haben super schnell reagiert. Sie haben ja auch, der dänische Mannschaftsarzt hat es, glaube ich, in der Pressekonferenz davon gesprochen, wir haben ihn zurückgeholt.
Ja, ne? Der war, also der Herzschlag war ausgesetzt, die Augen waren völlig leer, das hat man ja leider auch kurz gesehen. Zu dem Regie-Ding kann ich nicht sagen, weil ich es in live nicht gesehen habe.
Wieso? Dazu nur eins. Das kriegt man ja selbst mit, ohne noch in diesen Netzwerken zu sein. Ich kann das nicht mehr ertragen. Es ist tatsächlich, natürlich kann man darüber diskutieren, sofort wegzuschalten. Aber weißt du, was ich das Verlogene mal wieder an dieser Geschichte finde? Alle geifern danach. Ich will doch wissen, was los ist. Ich muss doch informiert sein. Und es gibt übrigens auch genug Menschen, die geifern danach. Ich meine, wir erleben das übrigens tagtäglich auf Autobahnen. Sie geifern danach. Sie geifern danach, alles mitzukriegen und zu gucken, wie ist das denn? Und sie sind die Ersten, die sich hinsetzen und wir sind wieder beim Thema Schmieso. Und dann lassen wir das auch. Sie hauen in die Tasten und meckern über irgendeinen, weil sie gerade wieder moralische Ansprüche anlegen, nur nicht an sich selbst. Ich fand das nicht pietätlos. Man kann immer darüber diskutieren, wie viel schneller man hätte wegschalten können. Ich fand großartig, wie Bela reagiert hat. Ich fand großartig, wie, also was großartig, ne? Als wären wir hier bei einer Hollywood-Verleihung, wo ein Mensch um sein Leben kämpft. Aber ich fand sehr pietätvoll, vielleicht ist das der bessere Ausdruck, Reaktionen von Mertesacker, Gräfe, Christoph Kramer und auch, und das ist nicht einfach für einen Moderator, ich weiß das, ich habe mal moderiert, als die Nachricht vom Selbstmordversuch von Baba Grafati kam, das sowas ist nicht einfach und das haben die sehr pietätvoll und ordentlich, sehr gut sogar gemacht.
Das habe ich alles nicht gesehen, bei Kjær bin ich 100% bei dir, das ist wirklich irre, also das ist so ein Schockmoment, wo jedem Menschen einfach nur danach, also erstmal musst du dich wahrscheinlich zusammenreißen, nicht selber gleich zusammenzubrechen, weil das so ein unfassbarer Schock ist, wenn das auch noch ein guter Freund von dir ist. Da kommt ja alles zusammen. So, in dem Moment das Hirn so anzuhaben, das ist für mich völlig, also ich, keine Ahnung, ich will mich da gar nicht reinversetzen. Ich glaube, ich wäre einfach nur zusammengesackt und hätte geheult, wie es ja auch vielen Spielern ging. Was der da alles geregelt hat mit hellstem Verstand, das kann ich gar nicht, Das kann ich gar nicht nachempfinden, wie man da so klar bleiben kann. Aber das ist dann mal wirklich so ein Held des Alltags und ein, ja, ein wahrer Kapitän, so doof das klingt. Da sind noch ein paar mehr Sachen gefragt als gut Fußball spielen, ja, sondern der Typ ist wirklich außergewöhnlich in der Birne, offensichtlich vor allem. Irre. Und so die
übrigens
letzte
die Wahlmöglichkeiten, die man den Dänen gegeben hat, so, die sind tatsächlich eine Unverschämtheit. So, entweder direkt weiterspielen oder am nächsten Mittag
um
12.
Noch mein Punkt. Also, dass der Eriksen völlig durch ist und sagt, ja, spielt, und der steht komplett unter Schock. Eine Schockstufe drunter steht seine komplette Mannschaft. Ey, das ist einfach, das ist ja von vielen inzwischen auch gesagt worden, und bei dem Ding war ich sofort, kein Mensch ist in der Lage, irgendeine vernünftige Entscheidung, außer Simon Kjær wahrscheinlich. Und der hat sich auswechseln lassen. Kein Mensch ist in so einer Lage, in so einem Moment in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also kann man nur sagen, Leute, zum Schutz von allen, heute ist übrigens mal Schluss. Und dann gehen wir mal alle ins Bett und morgen reden
wir wieder. Und wir spielen
nicht
am nächsten Mittag.
Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Und das auch gar nicht als Wahlmöglichkeit, sondern einfach nur, heute ist Schluss, geht nach Hause, wir kümmern uns um Eriksen, wir kommunizieren so gut wie es geht, alles, was man nach draußen geben kann, weil das interessiert die Leute zurecht, wie es dem geht. Ja. Und morgen setzen wir uns hin und dann reden wir drüber, was wir tun. So, das wäre für mich das Einzige. Wenn man dann zum Schluss kommt, ich weiß es ja nicht, vielleicht wäre man zum Schluss gekommen sogar einen Tag später, also dann zwei Tage nach dem eigentlichen Spiel, hätten vielleicht die dänischen Spieler gesagt, okay, es steckt uns in den Knochen, aber das kriegen wir hin. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hätten sie auch gesagt, Leute, es macht gar keinen Sinn mehr, alle Spiele gegen uns 0-3 werten. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich in sowas nicht reinfühlen. Aber das Einzige, was gar keinen Sinn macht, ist zu sagen, ja, ihr steht alle unter Schock. Das sind die zwei Möglichkeiten.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob so krass
nein, das meine ich
wurde,
jetzt nicht, dass
wir sehen,
die,
nein,
dass
wir
die UEFA das so gemacht hat, glaube ich nicht. Ich finde nur, da Sorgfaltspflicht. Und übrigens, die hat in dem Sinne, ich nenne ihn jetzt mal einen Arbeitgeber für alle, die da mitmachen. Ich hätte da vom obersten Chef, der das entscheiden kann, mir gewünscht, dass der sagt, heute ist Schluss. Und morgen
vielleicht gestehen bei allem Brass, den wir auch immer mit Verbänden, Funktionären und gerade im Fußball haben, vielleicht gestehen wir ihnen zu, dass es diese krasse Fehlentscheidung auch unter dem Eindruck und des Überfordertseins dieses ganz besonderen Falls gegeben hat. Vielleicht sollten wir auch da, du merkst, ich bin Sommermilde, vielleicht sollten wir auch da ein bisschen Milde walten lassen, aber am Ende war es natürlich völlig jetzt ohne Berücksichtigung des sportlichen Ausgangs, dass die Finnen das gewinnen, nicht gut. Aber lass uns damit, wie ich finde, sein, du hast noch was ganz Bewegendes, den EM-Block schließen, weil die Lauscher wirklich hecheln und lechzen, noch zwei, drei andere Dinge besprechen. Wenn das für dich okay ist, Florian, selbstverständlich bist du hier federführend.
Nee, ich glaube, ich habe, wir können.
Wir sind ja Montag mit Deutschland, Portugal und allem Zip und Zap wieder am Start.
Und dann zeichnet sich ja auch ein klareres Bild, wie gesagt, von ein bisschen die Favoriten, habe ich, glaube ich, schon gesagt.
Weigere ich mich nach einem Spiel, weigere ich mich.
Ja, gut, dann schließen wir den EM-Block und machen mit was auch immer du dir wünschst weiter.
Ja, ich würde dann an dieser Stelle, weil wir gerade Simon Kjær hatten, etwas erwähnen, der soll nicht zu schwer werden, aber weil es einfach so untergeht und weil für mich der Spruch Basketball is Family tatsächlich gilt, eine ganz schlimme Geschichte rund um den deutschen Basketball-Nationalspieler von den Bayern, Paul Zipser, Notoperation nach Gehirnblutung, Gott sei Dank ein über vierstündiger Eingriff, so habe ich gelesen, den Umständen entsprechend gut verlaufen, ihm geht's auch den Umständen entsprechend gut, die Ärzte sind wohl recht hoffnungsfroh, dass alles wieder gut wird, aber auch hier vom Lauschangriff, ich denke in unser beider Namen, alles Gute, Paul, du kommst zurück, kämpf, wir drücken jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen. Das hat mich in Mark und Bein getroffen, als ich die Nachricht bekommen habe, weil zunächst war ja nur völlig korrekt zurückhaltend die Rede von neurologischen Störungen. Ja. Und dann kam die Nachricht Not-OP nach Gehirnblutung. Eine ganz spezielle Geschichte mit einer, wie gesagt, aufwendigen OP. Also wir drücken echt die Daumen. Das wird wieder.
Ja, du hast völlig recht. Paul ist einer der wenigen, die ich ein bisschen besser kenne, dadurch, dass der gerade so am Ankommen in der Bundesliga war, als ich noch sehr viel über die Bayern Basketballer geschrieben habe. Mit dem habe ich auch ein, zweimal länger zusammengesessen und ein Interview, Gespräch, was auch immer gehabt. Das ist so ein geiler, geerdeter Typ, der wirklich so dieses Musterprofi, Leben für seinen Sport, Leben für den Traum, in jungen Jahren schon die Liebe gefunden, so. Deswegen, also nicht, dass es bei jemand anderem weniger schlimm werde, aber das hat es für mich auch nochmal, weißt du, wenn du so einen Bezug hast und das ist nicht nur ein Star aus dem Fernsehen, sondern wie gesagt, den Menschen durfte ich mal ein bisschen kennenlernen. Das hat es für mich auch noch krasser gemacht. Du hast genau das Richtige gesagt. Ich kann mich nur anschließen. Ich hoffe, dass das nicht in eine völlig falsche Richtung ging. Aber ich habe dann gelesen, sowas wie, ob er für Deutschland Olympia machen kann, ist natürlich höchst fraglich. Also wenn das die größte Sorge jetzt ist, dann fallen mir natürlich 100 Steine vom Herzen. Aber ich fürchte auch, dass es da erstmal ein paar andere Sachen zu klären gibt. Und du hast völlig recht. Also wir wünschen ihm natürlich von Herzen, dass er wieder spielen kann. Aber das Wichtige ist erstmal, dass einfach alles wieder so ins Lot kommt, dass das Leben soweit normal weitergeht.
Ne? Ja, also das ist null tatsächlich einschätzen,
aber nach so einer OP, das weiß man nicht.
Sollten wir auch lassen. Da warten
einfach
wir,
nur alles genau. Gute und alle Daumen gedrückt. Ja.
Vielleicht noch eins, weil ich das vereinzelt gelesen habe. Es gibt dann Leute, die haben auch, ich hab das via Instagram, habe ich ihm schon alles Gute gewünscht. Da schreibt tatsächlich jemand drunter, ist halt Berufsrisiko. Ähnliches habe ich auch vereinzelt zu Christian Eriksen gelesen.
Ja, aber bitte lass doch Moment, diese Vollschmachmaten einfach mal ausblenden.
Ey. Ja, also es schrieb mir auch einer, es sterben monatlich so und so viele Menschen an Herzinfarkt, Herzschwäche, tralala. Und nur weil der prominent ist, der jetzt Bezug auf Eriksen, wird da so ein Bohai gemacht. Ganz kurz nur dazu, ich werde mich da jetzt auch gar nicht drüber aufregen. Das wissen wir, das wissen die meisten Menschen, dass täglich zigtausende Menschen sterben und auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Und natürlich nimmt man das anders wahr, wenn es in der Öffentlichkeit vor Millionen von Fernsehzuschauern stattfindet. Das liegt übrigens in der Natur der Sache, weil Millionen von Menschen zuschauen und Gott sei Dank zeigen 95-99% dieser Menschen genau die Empathie, die man beobachten kann. Ich bin auch kein Freund von Pray for und tralala, aber in dem Moment, wo sowas bei Eriksen live im Fernsehen passiert, ist relativ logisch, dass es eine große Anteilnahme gibt. Und dass es von uns eine Anteilnahme für Paul Zipser gibt, ist auch klar, weil wir ihn als Basketballer und du als Mensch ein bisschen besser kennt und schätzt. Fertig, Ende, aus, Punkt.
Ja. Ja, es ist natürlich ein bisschen schwer weiterzumachen, aber
lass uns doch beim Basketball bleiben. Ja. Deutscher Meister Alba Berlin, Gratulation, verdient. Ich weiß nicht, was du davon gesehen hast.
3-1 in der Serie. Nee, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe das nur so ein bisschen statmäßig verfolgt und ein paar Highlight-Clips gesehen, aber ich habe es nicht intensiv gesehen. Es wirkte so, nach allem, was ich mitbekommen habe, dass den Bayern halt hinten raus doch etwas mehr die Puste ausgegangen ist, weil die ein noch unfassbares Pensum als alle anderen, ich glaube, mit die meisten Spiele, sogar mehr als NBA-Teams und so, die ja eine etwas verkürzte Saison haben. Also das ist schon irre, was die weggerackert haben. Und Alba hat ja auch eine komplette Euroleague-Saison in den Knochen, die aber nicht ganz so lang ging. Und ich meine, dass der Kader von den Bayern noch mal ein bisschen tiefer ist als der von Alba, hat sich, glaube ich, in der Euroleague gezeigt. Aber geil, dass die das, es ist ja nicht leicht, ne? Die Bayern sind schon echt inzwischen eine Macht geworden. Irgendwie eine geile Geschichte, dass Alba das hinkriegt mit großem Aufwand. Und ich denke aber auch nicht dem ganz so großen Budget wie die Bayern, oder bin ich da falsch?
Nee, das Budget der Bayern ist größer. Das wird auch von Alba immer gerne rausgestellt. Ich muss dir aber ein bisschen widersprechen. Auf dem Papier hast du recht. Auf dem Papier ist der Bayern-Kader, ich sag mal, ja, tiefer. Aber da geht's schon los. Da tue ich mich schon schwer mit. Ich habe das auch immer gedacht, ehe ich mich wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, was denn in den letzten 2, 3, 4 Jahren passiert ist. Und tatsächlich ist die Philosophie von Alba und natürlich perfekt umgesetzt von Coach Aito, die den Kader durchzuspielen. Und das ist ihnen in dieser Finalserie zugute gekommen. Und dann wirkt für mich, zumindest in dieser Finalserie, im Best of 5, der Kader von Alba Berlin tiefer. Weil du kannst jeden bringen. Mhm. Und bei Bayern hast du 2, 3, 4. Die werden nicht gebracht. Bei Alba spielt Malte Delo in der entscheidenden Phase von Spiel 3, in der entscheidenden Phase von Spiel 4, weil es die Philosophie von jeher ist.
Aber das ist natürlich wirklich außergewöhnlich, ne? Weil normal sagst du ja, in der NBA ist das noch extremer. Die gehen oft runter auf eine 8er, in manchen Fällen so eine 7er-Rotation, wenn es richtig heiß wird. Ne? Und in der BBL habe ich das auch oft genug beobachtet, dass du dann schon siehst, dass die Starting 5 30 Minuten spielt und dann gibt es noch 2, 3, die den Rest auffüllen. Aber das ist dann, ja wirklich eine selbstgebaute Stärke.
Absolut, das ist genau das, wo es sich dann in dieser speziellen Saison, und jetzt sind wir beim Punkt, du hast es angesprochen, die Spiele der Bayern, Alba hat 5 oder 6 Spiele weniger nur übrigens, ne? Sie sind also ähnlich belastet, aber in so einer Corona-Saison mit Back-to-Back-Finalspielen jetzt übrigens auch, ne? Da ist genau die Situation, wo dir dann eben eine 12er-Rotation richtig gut tut im Vergleich zu einer 9er. Dann merkst du es und dann zahlt sich aus, dass die Spieler, wo du normal guckst und siehst den Namen und sagst, also jetzt, wo sind wir denn jetzt angekommen, dass die hier am Ende auf dem Feld stehen. Da hat sich das niedergeschlagen. Was ich generell an dieser Finalserie nicht gut fand, an den Playoffs, angesichts der Riesenbelastung, hätte man, und das habe ich auch vorher schon gesagt, auch die Playoffs durchgehend in einem Best of Three absolvieren sollen, um ein bisschen Belastung rauszunehmen. Mhm. Denn am Ende, vor allem in der Finalserie, wurde das deutlich, auch in den letzten Spielen der Halbfinalserie, hatte das mit geilem, guten Basketball nur sehr bedingt zu tun. Es ging eigentlich nur noch darum, wer hat mehr weiche Faktoren, also mehr Spirit, mehr Geist, wer holt noch das allerletzte aus dem Tank raus, wer hat weniger Verletzte, wie pfeifen die Schiedsrichter in welchen Situationen. Für mich waren das ganz, ganz bitter Playoffs, vor allem die Finalserie, weil wann soll der beste Basketball zu sehen sein? Dann, wenn es drauf ankommt. Ja. Und jetzt kriegen wir durch diese Belastung, durch dieses Back-to-Back-Format, durch eine Best-of-Five-Serie, kriegen wir da ein auf der letzten Rille von beiden Mannschaften. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und eins vielleicht noch zum Abschluss, es haben nicht die Schiedsrichter entschieden, diese Finalserie, durch irgendwelche Calls oder No-Calls. Da gab es ja ein bisschen Unmut bei den Bayern, vor allem nach dem letzten Spiel. Das haben die Spieler und die Kraftreserven entschieden. Mir ist das, weißt du, wir haben rund um die Finalserie nur noch von wer ist Favorit, wer hat den tieferen Kader, scheiß Format, viel zu hohe Belastung. Das waren die, wenn man davon sprechen kann, Schlagzeilen rund um die BBL-Finalserie. Unwürdig für diese fantastische Sportart mit dem eigentlich besten Duell in der Geschichte der Basketball-Bundesliga. Denn zwei so gute Mannschaften auf Augenhöhe wie dieses Jahr Bayern und Berlin hatten wir in der Liga noch nie. Das hat mir echt ein bisschen wehgetan.
Die Spiele waren nicht so gut. Ich erinnere mich aber schon noch an legendäre Finalserien, die ja, glaube ich, teilweise sogar über 5 gingen. Bayern gegen Bamberg, so vor 5, 6 Jahren. Aber da waren die beiden
nicht auf dem europäischen Level, wobei ich sagen muss,
waren die in der Euroleague ganz kleine Lichter.
Genau, ja, wobei es gab ja auch mal diese Bayern, die Trinkieri-Bayern waren schon auch eine richtig geile Mannschaft und haben ja auch immer geschnuppert in der Euroleague.
Die Trinkieri-Bamberger, meinst du?
Ja. Danke. Entschuldigung.
Trinkieri.
Aber ich glaube, dass das hätte es Potenzial gehabt.
Ja, hast du völlig recht. Die Tiefe, wenn ich mir die Kader anschaue, ich bin komplett bei dir. Ich habe noch ein bisschen NBA. Ich versuche auch das nicht zu lang zu machen.
Hast du letzte Nacht Kevin Durant 49, 17, 10?
Das gibt's
ja Brooklyn nicht, geht 3-2 in Führung gegen die Milwaukee Bucks.
Das ist ja wirklich, also erstmal in Spiel 1 dieser Serie, nach einer Minute verletzt sich James Harden und ist raus. Der scoringmäßig, wahrscheinlich der einzige in der ganzen NBA, der scoringmäßig es noch mit Kevin Durant aufnehmen kann. Dann verletzt sich in Spiel 4, wenn ich richtig bin, ne, Kyrie Irving relativ früh. So nach ungefähr ein Viertel hat er absolviert. So.
Da hat er schon 11 Punkte gehabt, der war richtig gut drauf und dann raus.
So, dann gehen wir nochmal eins zurück. LaMarcus Aldridge, der ist nicht mit Harden und Irving natürlich zu vergleichen, der ist schon über seinen Zenit, aber der wäre trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Baustein gewesen. Der hat sich ja leider aus gesundheitlichen Gründen schon Ende der regulären Saison verabschieden müssen. So, und jetzt gefühlt steht da dieser Durant, wirklich übertrieben gesagt, alleine auf dem Feld rum, im im Sinne von, wer kann da eigentlich noch so richtig topmäßig in der NBA, also wer kann so ein Spiel alleine ziehen? Und was der dann macht, also das geht ja auf gar keine Kuhhaut, ey. Also ein Triple-Double mit Rebounds deutlich, ich glaube 17 hast du gesagt, ne? Und fast 50 Punkten. Ich dachte eigentlich in den Playoffs, das einzige Mal, dass es sowas gab, war, als LeBron James alleine gegen die Golden State Warriors 2016 gespielt hat. Aber das ist ja, das ist wirklich ohne Worte. Was der letztes Jahr, das kann ich überhaupt nicht beschreiben.
Ja, LeBron James, der aufgefallen ist durch vor allem echt geiles Verhalten.
Das war nix, deswegen reden wir über die Lakers auch nicht mehr.
Das zur GOAT-Diskussion.
Ja, ist ja gut. Das ist jetzt wieder.
Pass auf, ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was sagen.
Scheißmühlen. Ja.
Nein, pass auf, ich wollte noch was sagen zu Kevin Durant. Sicherlich im Moment offensiv das Beste, was es auf diesem Planeten in dieser Sportart gibt. Schuld daran, dass das passiert ist in der vergangenen Nacht, war Spiel 4 und das Verhalten der Bucks, weil sie da Durant, vor allem durch PJ Tucker, der ist ja echt ein Kettenhund, der hat den Durant bis aufs Weiße in den Augen gereizt und es gab auch ein paar Sprüche in Richtung Kevin Durant und ich find's ja gut, ich mag ja Trash Talk und auch zu zeigen, hey, nur weil ihr die Nets seid und da das Star-Ensemble habt, wir kriegen euch, aber es war deutlich zu spüren, dass Durant da offensichtlich eine Rechnung offen hatte und hast du diesen Dagger gesehen? 54 Sekunden Verschluss, glaube ich, 107, 106 Führung für die Nets und der haut den aus 8,5 Metern gegen den Mann. Wahnsinn.
Das ist ja das eigentlich Unverschämte. Der Typ ist, man weiß es ja immer nicht so genau, aber er ist wohl so 2,10 Meter lang. Er macht ja selber ein Geheimnis immer irgendwie drum, aber er ist so 2,10 Meter lang. Er ist unendlich beweglich und der kann dann auch noch werfen wie... Naja, also gefühlt gibt's nur so Curry und Damian Lillard, die noch besser werfen können. Ja. Und das ist einfach unfair. Das gibt's einfach nicht.
Ja, war jedenfalls geil. Und das sind dann schon so richtig große Momente, die dann die Playoffs in der NBA auch immer noch für mich parat haben. Ich bin übrigens überrascht, dass Philly gegen Atlanta 2-2 steht.
Das hätte ich auch nicht. Da bin ich voll bei dir.
Aber Trae Young spielt geil.
Der ist in seinem dritten Jahr, wenn ich richtig spielen. Der spielt, das ist auch schon so eine, ich sage jetzt mal, Luka Doncic-Geschichte, für den es ja dann gegen die Clippers am Ende doch nicht ganz gereicht hat. Aber wie Trae Young dieses Team, ganz ehrlich, also da gibt es sicher auch Bogdanovic, den kennen wir beide noch gut aus Europa, der spielt auch eine sehr gute Rolle, aber wenn das schon so dein zweitstärkster Scorer ist, dann merkst du schon, was für eine Last an Trae Young hält, weil Bogdanovic...
Das ist ganz spannend, kannst du dich erinnern, dass es diese Diskussion gab, wer könnte denn Franchise-Player sein und wer trägt die Atlanta Hawks vielleicht auch mal wieder richtig weit in den Playoffs und die Wahl war zwischen Dennis Schröder und Trae Young. Das ist ganz interessant, ne? Also, nur mal so.
Wobei, da haben sie sich immer ganz gut entschieden, muss man echt mal sagen. Die erste Entscheidung war ja damals schon Jeff Teague oder Dennis Schröder. Und ich glaube, auch da haben sie sich für den richtigen entschieden.
Da haben sie sich für Dennis entschieden und das war genau. Aber Jeff Teague und Trae Young sind wie du und ich im Sportjournalismus.
Das streichen wir mal.
Du bist Trae Young, Schmizo.
Danke.
Nur damit das keiner
jetzt. Ich sehe mich auch genau auf einem Level mit ihm. Trotzdem, ich bin komplett bei dir, wenn man auf die andere Seite schaut. Philly, das ewige Rebuild-Team. Jetzt haben sie es ja langsam mal geschafft und wieder einen fast Championship-reifen Kader. Ob es wirklich ist, wage ich zu bezweifeln. Ist für mich nicht der Favorit, wenn ich mir die Nets und auch die Bucks angucke. Aber die haben mit Embiid den herausragenden Big Man natürlich in dieser Serie, wo jetzt die Hawks nicht so viel haben. Sie haben mit Simmons einen, der so LeBron-mäßig mit Power den Ball bringen kann. Da ist schon viel dabei. Sie haben eine sehr große Rotation, ist mir aufgefallen. Das finde ich ganz interessant. Die spielen wirklich eher so eine 10er-11er-Rotation. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für den Zeitpunkt in den Playoffs. Aber die Serie ist ausgeglichen. Die Nets sind jetzt 3-2 vorne gegen die Bucks. 4-0 sind die Suns durchgegangen. Die Suns haben ja auch schon die Lakers relativ problemlos rausgeworfen. Die hatten mit den Nuggets gar keine Schwierigkeiten. Dieser One-Two-Punch, Devin Booker und Chris Paul, das ist echt überragend. Der eine Paul, herausragender Verteidiger, unendlich erfahren und so ein klassischer, das Spielanführer und Spielleser, kluge Pässe und Booker, der herausragende Scorer. So, die Mischung Die hätte ich, so stark hätte ich die nicht gesehen. Aber mit den Suns, waren die Suns nicht sogar erster Seed im Westen dann auch?
Ja, die waren, ich weiß nicht, ich glaube ja, du, keine Ahnung.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber das ist schon, das ist krass. Also die haben ihre Serie mit 4-0 erledigt, stehen dann schon damit in den West Finals.
Clippers, Utah 2-2.
Genau, die ist auch noch sehr offen, die Serie. Gut, bei den
hast
Clippers
du den einen Dunking von, hast du den einen Dunk in your face von Kawhi Leonard gesehen? Da ist Instagram explodiert.
Nee, das habe ich wieder nicht gesehen.
Und dem ist das ja alles scheißegal. Ja, der knallt das Ding da oben rein, verzieht keinen Mundwinkel, rennt einfach zurück und drauf angesprochen, dass ganz Instagram explodiert sei, sagt er, interessiert mich nicht, lese ich nicht. Der Typ ist schon echt großartig. Serie, auf der anderen Seite übrigens, Donovan Mitchell spielt unglaublich, ja. Das muss man wirklich sagen.
Mitchell vorne, Gobert macht hinten den Laden dicht, dann haben sie mit Clarkson noch einen richtig guten, der von der Bank die zweite Unit anführt.
Das ist schon.
Da waren jetzt bisher, es wäre jetzt halt so der Klassiker, ne? Also bisher ja alles Heimsiege in der Serie. Utah gewinnt zweimal zu Hause, dann gewinnen die Clippers zweimal zu Hause. Jetzt geht die Serie wieder nach Utah und ich glaube, das ist so, es würde für mich irgendwie ins Bild passen, wenn das Spiel dann doch jetzt die Clippers klauen und uns dann zu Hause zumachen, weil jetzt so. Wenn ich richtig, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, aber ich glaube, es war auch so, dass die Utah eher knapp ihre Heimspiele gewonnen hat und die Clippers schon relativ deutlich, vor allem Spiel 3 war, glaube ich, sehr, sehr deutlich für die Clippers. Und gefühlt, von meinem Gefühl, wie diese Serie so läuft, könnte das jetzt das geklaute Heimspiel, was die Clippers brauchen, geben.
Was soll ich zu deinen Gefühlen sagen? Ich habe da kein Gefühl, ich überlasse das den Akteuren auf dem Spielfeld, die sollen das entscheiden und nicht meine Gefühle. Zum Thema Basketball. Jetzt lass uns auch langsam zum Ende kommen, aber eins wollte ich noch, weil ich tatsächlich.
Ja, jetzt, sorry, ich muss noch eins nachtragen, Bushi. Das ist jetzt aber wichtig.
Entschuldige bitte. Jokic übrigens MVP der regulären Saison von den Denver Nuggets, richtig, hat nichts geholfen.
Stimmt. Mal wieder ein Center. Das gab es seit Shaq nicht mehr. Das ist ja inzwischen was echt Außergewöhnliches. Normal sind es ja inzwischen.
Aber den haben wir ja schon thematisiert und seine besondere Art.
Ne? Der TBV Lemgo ist wirklich Pokalsieger im Handball geworden. Das ist passiert.
Haben wir danach keinen Lausch angefangen?
Nee. Das war genau.
Sicher?
Ja. Das war ja am 5. Juni, glaube ich. Und wir hatten ja jetzt genau seit Ende Mai Pause.
Und dein Teuerkauf.
Das ist wirklich das ist so geil. Und der Teuerkauf hat das wirklich auf Band in Hand aufs Herz vor ein paar Monaten schon gesagt, dass er gesagt hat, ey, Leute, wir werden Pokalsieger. Die liegen gegen Kiel mit 7 hinten in dem Halbfinale. Also wirklich, da brauche ich nichts rumzulügen. Da hat jeder, inklusive mir, gedacht, ja, das war's. Das ist der
Ich
Theorie
auch, ich habe das in Köln bei der Aufzeichnung von Top Dog habe ich das geschaut und habe gedacht, okay, da kannst du jetzt weggehen. Habe weggesetzt, bin dann irgendwann nochmal abgedacht, okay, jetzt müssten sie es ja im Sack haben. Und plötzlich war das nur noch 2 Tore oder 1 Tor Vorsprung für Kiel. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Und dann holt Lemgo das und ich sag dir was,
wie
so normalerweise ist...
Die haben Melsungen aufgefressen in dem Finale.
So, und das ist ja weiche Faktoren, normalerweise. Ja,
ist so.
Emotionaler Höhepunkt, Kiel geschlagen, gefühlt schon das Größte überhaupt, dann kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, dass du dann gegen Melsungen verlierst im Finale.
Deutlich besser besetzt sind Melsungen, muss man sagen. Ja.
Freut mich aber extrem für deinen Kumpel Teuer und vor allem für meinen alten Spätzle, in Anführungsstrichen, Flo Kerrmann, den Trainer vom TBV Lemgo.
Das übrigens auch alles hin wie Kawhi Leonard. So.
Ja. Das ist so also geil. Das ist schon geil. Das war eine geile Geschichte.
Spielen jetzt international. Weißt du, was das für Lemgo bedeutet? Die haben
die Frage
keine
ist halt wieder,
Chance,
ob das wirklich gut
die
ist.
Liga. Ja, doch, die haben da Bock drauf. Und denen wird in der Liga, die sind viel zu stabil. Da wird auch nichts passieren, dass die auf einmal gegen einen Abstieg spielen. Also dafür ist der Kerrmann. Und man muss auch sagen, das sind auch nicht so krass viele Spiele. Also Champions League, das wäre ein bisschen schwierig, da mal eben durch ganz Europa zu jetten und 15 Spiele zu absolvieren. Aber European League, da spielst du 6 Spiele in der Gruppe. und dann möglicherweise noch eben K.O.-Runde. Da ist der Weg relativ kurz. Das sehe ich wirklich als rein positiv. Ist einfach eine geile Sache für Lemgo.
Okay, dann arbeite ich jetzt ganz schnell noch präventiv, ehe da wieder zu viel kommt. Das Finale in der Handball-Bundesliga wird dramatisch, denn mittlerweile ist wieder Flensburg vorne, ein Zähler vor dem THW Kiel, weil die Kieler
in Magdeburg.
Genau.
Wo sie immer erwischt.
Ja, da muss ich dich jetzt aber tatsächlich ein bisschen, obwohl ich habe auch über Basketball gesprochen, ne? Deshalb, mir schreiben ja die Leute, ich wäre manchmal ganz schlimm und ein sehr autoritärer Vatertyp. So. Also hast du noch was zum Handballspiel?
Ja, ganz gut. Du hast das Wichtige schon gesagt. Flensburg hat sich die bessere Position jetzt im Kampf geholt. Ich will wirklich nur dieses eine Spiel herausheben, weil Magdeburg hat es Flensburg paar Tage davor auch schon schwer gemacht. Aber wie die dieses Spiel gegen Kiel, für Kiel auch unglücklich, Pekeler kriegt eine rote Karte, dann verletzen sich hinten raus Eckberg und Weinhold. Das ist echt scheiße gelaufen. Aber auch da, Kiel ist schon, was waren es, 6 oder 7? Das war auch unfassbar. Die waren eigentlich schon weg und rauschen wieder auf einen ran. Und dann dachte ich auch wieder so, ey, boah, Magdeburg, kriegt ihr das jetzt hin? Aber Magdeburg in der eigenen Halle, es war genau das Spiel, wo wieder Zuschauer da waren. Magdeburg ist wirklich Kiels Kryptonit, so blöd das klingt. Aber in Magdeburg, das ist die einzige Halle, wo Kiel regelmäßig nichts zu lachen hat. Sonst lacht Kiel ja eigentlich immer. Und das könnte der eine Punkt zu viel sein. Unentschieden wäre noch, hätte noch gereicht. Dann hätten sie gleich viele Punkte. Sie haben den direkten Vergleich. Weiß ja jeder, dass der dieses Jahr zählt. Ja, so.
Fast jeder.
So, jetzt ist, mehr will ich auch gar nicht dazu erzählen. So ist Flensburg
4 Spieltage
vorne.
Noch.
Hinten, genau. Hinten ist es übrigens genauso dramatisch. Es ist ein Wahnsinns-Dreikampf.
Balingen oder Ludwigshafen?
Oder Minden. Minden ist auch jetzt noch, genau. Komplett ja. Wieder im Geschäft. Das ist Wahnsinn.
Gesucht der vierte Absteiger, ne?
So ist es,
einer
genau.
Aus dreien. Ja. Coburg, du siehst, ich bin Essen wirklich sind vorbereitet.
Nordhorn.
Bist du denn eigentlich so stolz auf mich, dass ich so vorbereitet bin?
Absolut. Ne? Ich finde es immer witzig, dass du dich vorbereitest und mich dann trotzdem abwürgst, obwohl du auch mitreden könntest.
Ja, das, ich muss da auch in mich gehen. Ich muss vielleicht alles neu überdenken. Ich muss vielleicht nochmal mit Jan Köppen sprechen, ob der das nicht mit dir machen will, weil ich bin da auch mal, ich komme auch unsympathisch rüber dann, weil du bist so ein aufstrebender Junger, für manche sogar sympathischer Typ.
Wir probieren und dann das jetzt noch, ne? Ein paar Mal. Ich habe den Köppen ja schon quasi überzeugt. Ja. Also solltest du irgendwann keine Lust mehr haben, steht der auch bereit.
Ja, das Ding ist ja, ich sehe den Sportjournalismus hin und wieder sehr kritisch und dann denke ich immer, ja, vielleicht bist du auch so ein typischer, vergrätzter, älter werdender Typ, der sich einfach mit Veränderungen nicht anfreunden kann. Ich weiß es nicht. Ja.
Deswegen machen wir den Podcast auch jetzt erstmal so weiter, wie er ist, würde ich sagen. Aber jetzt bin ich gespannt. Ich meine, ein bisschen Zeit auf der Uhr haben wir ja noch. Wobei
wir müssen ja nicht künstlich strecken, aber es kommt natürlich noch eine Sache, die hat mich, das meine ich jetzt ganz ernst, es hat mich bei meiner Recherche zu diesem Podcast, das hat mich, die letzten paar Zuzzle, die ich noch auf dem Kopf habe, ne, hat es mich gekostet. Ich habe gesucht, recherchiert, gemacht, getan. Ich habe ja tatsächlich gedacht, ich hätte am vergangenen Wochenende, Freitag war es, dass ich irgendwie eine Aufnahme oder so gesehen habe beim Halbfinale der French Open. Denn mir wurde zugespielt, ein Tweet bei Twitter, was Nadal und Zverev da gerade wieder spielen, ist der helle Wahnsinn. Da kann man ruhig mal Tennis gucken. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der Nadal und der Zverev, die haben zwar beide im Halbfinale gespielt, aber doch nicht gegeneinander. Und dann habe ich gedacht, jetzt hat der Zverev die French Open gewonnen.
Jetzt sei aber doch wie, einfach still.
Aber die Leute, ohne Scheiß, Schmizo, pass auf, ganz kurz, und das ist kein Geflunker. Und demnächst speichere ich das alles und schicke dir das. Easy peasy, 70, 80 Nachrichten mit dem Screenshot dieses Tweets. Und die Leute genießen das, dass sie dir einen reinwürgen können. Und sie wissen, wenn ich davon Wind kriege, dass du sowas gemacht hast, ne, dann kann ich da eventuell mal kurz drauf eingehen. Ich würde da jetzt keine große Nummer rausmachen, aber...
Du bist ein Arschloch.
Wie kommt man denn darauf, wenn man da gerade aktiv schreibt, dass man denkt, Djokovic
ist Zverev? Es war so. Ich hatte mir auf dem großen Fernseher, das verstehen übrigens auch viele nicht, wenn ich mir was auf dem großen Fernseher anmache, dann läuft das, aber wenn ich Second Screen gucke, ist der intensive Screen bei mir immer mein Laptop, der näher an mir dran ist. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das EM-Eröffnungsspiel in Ehren, das war auch nett, aber dieses Halbfinale in Paris, es war natürlich Nadal gegen Djokovic und nicht Zverev, der zuvor schon gegen Tsitsipas rausgeflogen war. Das hat mich einfach so, also das war Wahnsinn. Ich hatte so Kopfschmerzen und musste eigentlich pennen gehen. Ich war einfach völlig durch. Ich konnte nicht.
Du hattest gesoffen, ne?
Weil da, nee, Nee, erstaunlich, nee. Leider nicht. Ich war einfach durch, weil ich eine relativ anstrengende Woche, inzwischen weiß man es ja auch, ich habe die letzten Aufnahmen für 99, einer schlägt sie alle, in Berlin gemacht, die Woche über.
Für Sat 1.
Das ist übrigens das, was ich in Amsterdam immer gemacht habe. Jetzt können
wo
wir
du
das
da immer in den Coffeeshops warst.
Nein, ich war im Haashauder und habe da eine Show kommentiert und ein bisschen auch moderiert. Aber vor allem
jetzt machst du dieses Unterhaltungszeugs. Bist du als seriöser Sportreporter erledigt.
Ja gut, das ist bei dir, machst du ja seit 15 Jahren, insofern, dir hat
ich
das
bin ja auch seit 15 Jahren als seriöser Sportreporter erledigt.
Ja, aber du warst auch davor nie einer, insofern ist das gar kein, du hast nichts verloren. Wo war ich? Moment, so.
Bei dem Spiel.
Ich war echt durch von der Woche, aber ich musste das gucken, wirklich, ich hatte so Kopfschmerzen, ich wusste, ich muss eigentlich ins Bett, dann geht's mir wieder gut, ich wollte dieses Spiel sehen und dass der Djokovic den Nadal also erstmal, das ist die dritte Niederlage, die Rafael Nadal in 16 Teilnahmen. Einmal Söderling vor gut 10 Jahren, einmal Djokovic vor 7 Jahren oder so. Das ist die dritte
105
Niederlage.
105 zu 3.
Das ist eine Statistik, die gibt's eigentlich gar nicht. So. Ja. Aber, und dann schafft er das auch noch in 4 Sätzen, nachdem er im ersten zeitweise untergegangen ist. Auf einmal bei 0-5, als schon alles durch ist, kämpft er sich in dieses Match rein. Ich finde das einfach irre. Ich habe wieder gemerkt, und das tut mir fast weh, mich begeistert sein Spielstil von Djokovic halt leider nicht so sehr wie der anderen Zweien, weil es halt viel, es ist eher im Match bleiben und den anderen verhindern, als das Spiel wirklich gewinnen. Das mag ein unfairer Vorwurf sein, bei mir kommt das so an.
Ich glaube, da spielt was ganz anderes eine Rolle. Es ist das, und das werfe ich dir noch nicht mal vor, es fehlt dir die Empathie für diesen Mann. Und da ist er zum Teil auch selbst dran schuld.
Ja, aber, und das tut mir selber weh. Du hast wahrscheinlich völlig recht. Und es nervt mich. Es nervt mich.
Aber das ist deutlich mehr.
Ich kann seine Erfolge nicht mehr so genießen wie früher.
Es ist deutlich mehr als Punkte der anderen verhindern. Der Typ hat schon, der ist übrigens von der Fitness her, der ist auch schon 34, ist er unerreicht, und was der für Schläge spielt, was der ausgräbt, was der für
aber
Bälle
das
im Spiel hält.
Genau,
Moment. Und dann das Konterspiel, dann ist es nicht immer so, dass dann irgendwann der andere den Fehler macht, sondern dann kommt der Rückhand Longline, dann kommt der Cross, dann kommt der Stop, und das sind aktiv selbst erspielte Punkte, nachdem er in einem Ballwechsel schon völlig in der Defensive war. Das ist großes Tennis. Ich finde den auch nicht so. Ich bin auch nicht bereit, mit ihm zu leiden wie mit Federer, wie mit Nadal, mit ihm zu jubeln, wie vor allem mit Roger Federer. Man muss nur aufpassen. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, Schmiso. Nee, lass uns kurz dabei bleiben. Es war der dritte Satz, der alles entschieden hat. Der geht über 97 Minuten. Da war klar oder relativ klar, wer den gewinnt, gewinnt das Match.
Vierten Satz. 79 Minuten, oder?
Nee, 97.
97 Minuten?
97
hat der
Minuten.
Anderthalb Stunden gedauert, das weiß
allein
ich gar nicht mehr so genau,
Satz.
Aber da war, ich war da so im Delirium.
Ja, für die Genauigkeiten in diesem Podcast bin ja ich da.
Rausgerutscht, aber das hat mich wirklich, Tennis ist einfach, das ist Wahnsinn. Eigentlich, das Krasse ist ja, das passiert ja eigentlich alle Vierteljahr gibt's wieder so eine epische Schlacht, und trotzdem, es haut mich jedes Mal so um, als wäre es das erste Mal. Das war so geil.
Und 3 Unforced Errors nur noch im gesamten vierten Satz, da ist er dann gerollt, und da war Nadal dann auch tatsächlich am Ende dann chancenlos. Und dann muss man vielleicht, um das noch kurz zu sagen, Tsitsipas fand ich, war in Ordnung, war verdient, dass er gegen Zverev, das ist auch so ein unglaubliches Halbfinale, Zverev kommt zurück von 0-2, dann macht's doch Tsitsipas. Und jetzt pass auf,
schade Schokolade, das soll auch nicht untergehen. Ich finde, der Zverev hat ein geiles Turnier gespielt.
Ja, ja.
Ich dachte auch, er hat's dann nach 0-2, 2-2. Für mich China am Drücker. Das Krasse ist halt das allererste Spiel dieses fünften entscheidenden Satzes.
Er hat 3 Breakbälle.
40-0 bei Aufschlag des Gegners. Und er kriegt dieses Break nicht hin. Und danach
this
ist es relativ
schnell. This is a mind game. This
total
is a mind game.
Hundertprozentig.
Ja. Und jetzt pass auf, und dann war ich am Ammersee im Freibad am Sonntag und hab nur so nebenbei immer über den Ticker geguckt und sitzt da mit Lenkes von Sport1, der ist quer über den Planeten gereist zu allen Tennisturnieren, die es gibt, und hat die als Leiter der Sendung betreut, also Tennis interessiert, tennisaffin, und der sagt irgendwann, du Buschi, erster Satz Tsitsipas. Habe ich gesagt, da hätte ich Haus und Hof gegen verwettet. Tsitsipas chancenlos. Dann Dreiviertel Stunde später, Buschi. Mhm. 2-0 Tsitsipas. Ja. Und Achtung, und jetzt zeigt sich, dass ein wirklich großer Sportjournalist unserer Tage dann gesagt hat, und ich sage dir immer noch, der Joker zieht sich das Ding. Und der Joker zieht sich das Ding. Ich weiß nicht, ja, wie ich es verkauft hätte, wenn es anders gelaufen wäre. Der hätte es wahrscheinlich gar nicht erzählt. Aber ich hatte immer das Gefühl, Djokovic gewinnt das.
Ja gut, aber da, du hättest es ja
nicht gesehen. Ja.
Das Ding ist halt, wir haben den Lauschangriff. Du weißt ja, wie deine Vorhersagen sonst immer so ausgehen, ne?
Also ja, da
ist
ja
nicht
ist
zu
ja,
groß drauf rumtrommeln.
Das ist ja eine Mehr. Ich erfülle diese Klischees ja mittlerweile auch, zum Beispiel mit meinem Europameistertipp England. Das habe ich ja nur gemacht, damit die nicht Europameister.
Hast du den getippt? Ich finde das gar nicht so abwegig.
Ja, weil du, keine Ahnung, du bist der Fußballfachmann. Ich kann froh sein, dass ich in der Original-Sky-Konferenz überhaupt noch ab und an stattfinden darf. So, pass auf. Ich will das hier heute wirklich nicht so extrem in die Länge ziehen. Ich hatte noch irgendwas, aber dadurch, dass ich dich so oft unterbrochen habe, ist mir das, glaube ich, es ist mir entfallen.
Ich hab sonst auch nichts mehr. Also, aber gut, wir kommen ja jetzt auch wieder in schneller.
Ach so, du hast über dein 99,
einer schlägt sie.
Okay, alle. Kommt im Sommer. Weißt du schon, wann das losgeht?
Ja.
Darfst du das schon sagen?
Das kommt an den Freitagen im Juli, starten okay. mit dem 9. Juli, dann okay. 16. Juli, dann machen wir einmal Pause, weil dann der Zweitliga-Auftakt, der Bundesliga-Auftakt, jetzt bin ich völlig verwirrt, der Bundesliga-Auftakt in Sat 1 ist. Okay. Haben die den zweiten? Oh Gott, Relegation haben sie ja. Ja. Und dann am 30. Juli kommen wir mit der Finalshow. Und die ist, also ich werde das bei Zeiten dann nochmal sagen, aber die ist wirklich alter Schwede. Das ist krass, hinten raus, muss ich echt sagen.
Okay.
Also 100 Leute spielen 99 Spiele. Und immer der oder die schlechteste fliegt raus. Also kannst du
immer nur einer fliegt
genau,
raus.
Genau, immer wer es am schlechtesten erfüllt hat, der oder die muss gehen. Das ist das Spiel.
Lassen wir uns mal überraschen und hoffen, dass unsere neue Show bei RTL nicht direkt gegen euch läuft. Ich weiß das tatsächlich nicht, Schmizo. Kannst mich jetzt auch privat löchern. Ich weiß nur, dass wir im Sommer rauskommen mit Top Dog Germany. Ich könnte da jetzt auch ganz viel Werbung für machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein, zwei Videos schon mal als Teaser poste, was da abgegangen ist. Das war wieder kompletter Irrsinn. In der Besetzung von Ninja Warrior, Laura Köppen und ich, und ganz viele ganz großartige, geile Hunde, die verrückteste Dinge tun. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wann das losgeht, an welchem Wochentag. Ich weiß, dass es eine Primetime-Show ist, aber eine 20:15
Uhr. Ist Russell Wilson auch dabei?
Russell Wilson? Weil es einen Jack Russell-Hund gibt?
Ich habe doch damals einmal gesagt, Russell Wilson, du geiler Hund, ey. Weil du jetzt
wieso? Ich kann mir doch nicht all deine legendären Sprüche merken. Du firmierst doch schon als Sportreporter Legende. Da muss man doch schon bei Wikipedia einträgen. Das weiß ich doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. So, kann man denn an dieser Stelle sagen, was machst du denn als nächstes? Gibt's das bei dir?
Ja, gut. Ich mache ja noch Handball, ne? Aber ich glaube, ich mache gar nichts, bis wir uns wiederhören, ne? Weil das ist ja jetzt zum Glück
Montag.
Nicht lang hin, weil ja Deutschland bald wieder spielt. Bis dahin bin ich nur auf einer Hochzeit am Wochenende und dann gucken wir uns mal an, was die Deutschen.
Bei dem Magenta Klich.
Genau.
Alex Klich. Alles, alles Liebe. Wir drücken euch die Daumen, Alex. Ihr macht das schon. Liebt euch. Ehrt euch.
Das
reicht.
So. Ja, also,
Ja, bei mir, du fragst mich gar, du bist wieder so desinteressiert.
Ach, Entschuldigung, aber du hast doch Sommerpause, oder bin ich jetzt völlig doof?
Ich mache auch nichts bis Montag.
Ja, du bist wirklich ein Trottel. Also, wir hören uns Montagvormittag dann wieder und dann
erscheinen
schon deutlich mehr.
Wir hören uns Montagvormittag, erscheinen dann wahrscheinlich am frühen Montagnachmittag oder Montagnachmittag.
So was, um den Dreh.
Aber das Gute am Podcast ist ja, dass man halt die Ohren steif. Wir hören uns Montag.
Macht's gut.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff, Lausch am Griff. Lausch am Griff.